Transformation ist immer ein Wort, was sehr, sehr grundlegend ist und das sagt es, glaube ich, schon. Tatsächlich diesen tiefgreifenden Wandel, dann auch wirklich neue Ideen ins Unternehmen reinzubringen, sich auch selbst zu kannibalisieren, wie es Steve Jobs schon empfohlen hat. Das sind ja die Dinge, an denen es dann wirklich scheitert, wenn es dann wirklich wehtut.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. SoTechDeutschland@ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und heute begrüßen wir mal wieder live im Studio und in Farbe, nicht virtuell über den Bildschirm, Jan Rodig. Hi Jan, wir freuen uns, dass du da bist.
Hallo, freue mich, bei euch zu sein.
Jan, du bist, kann man sagen, Experte für digitale Transformation und beschäftigst dich schon seit mehr als 10 Jahren mit dem Thema und hattest unter anderem gegründet die Firma Tresmo, warst da CEO und Gründer und bist jetzt seit diesem Jahr bei Strukturmanagement Partner. Was das ist, klären wir gleich, aber warum denn überhaupt ein Wechsel, wenn du vorher CEO warst und quasi die Macht hattest?
Ja. Genau, bei Höhle Löwen sehen wir eigentlich immer Startups, die sind alle so toll und froh, dass sie Startup-Unternehmer sind.
Und Weltherrschaft.
Ja, die genau. Weltherrschaft. Natürlich. Aber die wolltest du nicht mehr.
Nein, ich habe das 8 Jahre lang gemacht, hat auch super viel Spaß gemacht und zum Schluss auf deutlich über 40 Mitarbeiter gewachsen. Und ja, irgendwann, wenn solche Gebilde so wachsen, ist ja schon mal erstmal erfolgreich an sich. Die meisten Startups überleben ja gar nicht so lange. aber da kann man natürlich in ganz viele verschiedene Richtungen marschieren. Und und jetzt habe ich mich einfach entschieden, was Neues Spannendes zu machen mit Strukturmanagement Partner, die ich schon sehr lange kenne und auch sehr lange schätze. Und ja, bin aber eigentlich im gleichen Feld wie vorher unterwegs. Mhm. Ich kümmere mich um Mittelstand in Deutschland und da die Digitalisierung und
ist der Name da Programm, Strukturmanagement Partner?
Das ist jetzt eine philosophische, größere Frage. Also Strukturen sind, glaube ich, wichtig und ein strukturiertes Vorgehen ist definitiv
wichtig. So heißt doch jede dritte Firma, oder? Nicht?
Achso. Ist das so?
Ach, Quatsch. Beratungsfirmen meine ich. Aber ja, nach dem Geld fragen wir halt nicht, ne? Nach dem Gehalt.
Nein.
Nicht. Das kann kein Grund sein. Aber kommen wir mal zum Thema. Corona, sagen ja viele, hat der Digitalisierung einen Schub verliehen. Ich glaube, aus deinen Interviews, die du so gegeben hast, herauszuhören, da bist du anderer Meinung, oder?
Jein. Jein? Digitalisierung schon. Also irgendwie nutzen jetzt alle Teams und Zoom und finden das ganz toll und sind auch ein bisschen offener für digitale Tools, wo man irgendwie so Post-its kleben kann, wie Mural und sowas. Jetzt rufen da einige natürlich dann gleich aus, wow, jetzt hat Deutschland die Digitalisierung endlich verstanden und super. Ja, wo ist jetzt der große Effekt?
Ja, genau.
Also waren das vorher die Probleme, die wir hatten in Deutschland mit der Digitalisierung, dass wir irgendwie keine Online-Klebezettel kleben konnten? Ich glaube nicht. Der entscheidende Punkt ist ja, glaube ich, aus meiner Sicht, also was sehr gut ist, ne? Man ist offener für Innovation, E-Commerce geht vorwärts und. Aber der entscheidende Punkt ist ja, dass es schon vorher in Deutschland eigentlich an einem Thema gekrankt hat, nämlich, dass man diese berühmten mutigen Innovationen in neue Geschäftsmodelle und in wirklich große Ideen, gerade insbesondere auch im Mittelstand, nicht gemacht hat. Man hat immer so kleine inkrementelle Verbesserungen, ist immer in Deutschland ja sehr gut, aber diese großen Sprünge, die haben halt gefehlt. Und wenn man sich jetzt anschaut, was passiert durch Corona, da haben wir irgendwie drei Dinge, die Unternehmen betreffen. Zum einen der Umsatz geht bei den meisten sehr stark zurück, auch längerfristig. Kaufkraft geht zurück, ne? Leute gehen in Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und auch in der Industrie gibt es Innovationszurückhaltung. Der zweite wichtige Punkt ist, dass viele ihre Supply Chains umbauen, also da höhere Kosten auch in den Operations haben, Produktion zurückverlagern und ähnliches, sich da Redundanzen aufbauen. Und der dritte Punkt ist, dass jetzt eben natürlich ganz, ganz viele große Schuldenpakete aufgenommen wurden. Ja? Also Hilfsprogramme, die ja erstmal super sind, aber andererseits sind es auch unproduktive Schulden. Das heißt, wenn ich als Unternehmen jetzt irgendwie meinen laufenden Betrieb irgendwie über Schulden finanziere, heißt es, dass ich natürlich dann in Zukunft davon keine Erträge habe aus diesen Schulden, sondern ich muss die irgendwann abbezahlen. Ich muss die tilgen, ich muss Kredite zahlen. Das heißt, weniger Umsatz, mehr Kosten aus verschiedenen Richtungen. Heißt, ich habe in Zukunft noch weniger Geld, um eigentlich die großen, mutigen Innovationen voranzutreiben, die uns in Deutschland fehlen.
Das heißt, Corona ist ein Innovationskiller?
Kann man durchaus so sehen.
Du hättest jetzt ein Multiple-Choice machen. Ja, nein, vielleicht.
Vielleicht.
Nee, vielleicht ist aber zu leicht. Also kann man so sagen, weil...
Also das Geld auf jeden Fall für große, mutige Innovationen, die ja auch einen Portfolioansatz immer erfordern. Ne? Also wenn man sich kann sich einfach nur mal die Venture-Capital-Industrie anschauen, wie die funktioniert. Ist ja ein Hit-Business. Das heißt, irgendwie kriegt so ein Venture-Capital-Fonds dann irgendwie 3.000 bis 4.000 Bewerbungen oder Pitches pro Jahr. Dann sucht er sich da 10 bis 12 raus, also 0,3%, 0,4%. Und davon fliegt dann irgendwann einer in ein paar Jahren und reißt den ganzen Fonds dann raus. Wenn man es jetzt mal auf ein Unternehmen überträgt, heißt das ja auch, dass ich eigentlich nicht irgendwie meine zwei Lieblingsprojekte mache für Innovationen, wie man das so häufig hat, wo alle sagen, ja, wir dürfen ja keine Fehler machen. Das wird es auf jeden Fall in 5 Jahren werden, sondern ich muss eigentlich ein sehr, sehr großes Portfolio aufbauen und das kostet natürlich naturgemäß schon mal eine ganze Menge Geld und dafür ist jetzt einfach weniger da.
Oder kann man zumindest sagen, dass jetzt in der Corona-Krise der Pausenknopf in Sachen Digitalisierung gedrückt wurde, also dass viele ein paar Sachen zurückstellen und sagen, ich gucke jetzt erstmal an, wie ich durch die Krise komme, bevor ich weitermache?
Ich glaube, man muss sehr differenziert betrachten. Also einerseits Digitalisierung sagt ja, ich nutze digitale Technologien und das können wir ja alle bejahen. Ja, wir nutzen jetzt deutlich mehr digitale Kollaborationstools und Ähnliches. Aber wirklich digitale Transformation im Sinne, dass auch wirklich die Volkswirtschaft massiv umgebaut wird, ist natürlich tatsächlich dieses Wort mit dem Pausenknopf jetzt gar nicht so falsch, dieser Begriff.
Aber was man jetzt schon ein bisschen raushört, du bringst es immer in Verbindung mit Geld, also kein Geld, keine Digitalisierung oder keine Innovation, übersetze ich das jetzt mal. Das heißt, wo muss das Geld herkommen? Wir haben ja oft das Problem, dass irgendwie Geld ins Ausland bei uns wandert oder so ein Staat wie China, die buttern einfach rein ohne Ende im Vergleich zu Deutschland. Also wo muss das Geld herkommen?
Also Wenn ich mir jetzt anschaue, dass also schauen wir mal vielleicht von einer anderen Perspektive, was sind denn die großen Industrien in Deutschland, von denen unser Wohlstand abhängt? Dann haben wir irgendwie Automotive, ich glaube, das brauchen wir in der Runde nicht mehr diskutieren, was es da für Angreifer gibt und was da die Herausforderungen sind. Nummer eins sogar in der Industrie ist der Mittelstand, der im Maschinenbau unterwegs ist, also über 6.600 Unternehmen, die sozusagen alle Maschinen herstellen, die man so für Produktion braucht und die natürlich alle auch schon aufgrund ihrer Unternehmensgröße nicht die Kapitalausstattung haben, die man braucht, um, ja, wie Sie sagen, gegen Wettbewerber aus China, die staatlich unterstützt sind oder eben große Fonds aus Amerika, die neue Ideen in diesem Bereich anstoßen, zu konkurrieren. Und jetzt kann man sich überlegen, brauchen wir da ein großes staatliches Hilfsprogramm? Das, die Diskussion, glaube ich, mit Altmaier, die ist ja gut bekannt. Ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, weil auch wenn man sich anschaut, wie in Amerika die bahnbrechenden Innovationen vonstatten gekommen sind, ist ja auch nicht so, dass die alle einfach nur aus dem Markt heraus und aus lauter kleinen Unternehmen entstanden sind.
Aber wenn ich da ganz kurz nochmal einhaken darf, wir hatten gerade Verena Pauster im Podcast und die hat in ihrem neuen Buch einen staatlich zertifizierten Innovationsfonds ins Spiel gebracht, also so eine andere Art von Vermögensteuer, dass Leute von mir aus ab 100.000 Euro Vermögen so und so viel Prozent da rein buttern müssen und dann natürlich auch Rendite bekommen. Ist sowas, dass man die Leute mehr, weil wir auch keine vernünftige Aktienkultur haben in Deutschland, dass man die Leute mehr zum Innovationsgedanken zwingen muss und halt teilhaben lassen muss, dass die Lust drauf haben?
Ob sie da deswegen Lust drauf haben, weiß ich nicht.
Ja, wenn die Rendite stimmt. Ja,
man sieht, was dabei rauskommt, oder?
Wenn was dabei rauskommt. Ich finde es auf jeden Fall einen super, super spannenden Ansatz und glaube, da brauchen wir definitiv mehr von, weil so wie es momentan vonstatten geht, passiert einfach deutlich zu wenig.
Ja. Ja, du bist ja jetzt häufig im Mittelstand, sagst du ja. Was erwartet dich da immer so? Ist ja immer so ein Überraschungspaket, Überraschungsei. Unser Mittelstand ist erfolgreich, aber die Zukunft ist da noch nicht angekommen. Also fängst du ja völlig von vorne an und triffst da auf jahrzehntealte Geflogenheiten und musst erstmal den ganzen Laden auf den Kopf stellen?
So würde ich das gar nicht sagen. Der Mittelstand ist ja in Deutschland so erfolgreich, weil er so innovativ war in der Vergangenheit. Was einfach natürlich auch ein Riesenproblem ist. Ja? Wenn wir an Andy Grove, für den Intel, langjährigen Intel-CEO denken, der sagt, only the paranoid survive und der ist ja auch schön herleitet und sagt, naja gut, wenn du lange erfolgreich warst, dann kann das durchaus die Ursache sein für dein zukünftiges Scheitern. Das ist sicherlich ein Thema, einfach das in vielen Branchen war die letzten Jahre ganz, ganz großer Boom gewesen und sich jetzt solchen schleichenden Wandel, wie es die Digitalisierung ist, vor Augen zu führen und zu sagen, Mensch, vielleicht werden auch in 10 Jahren noch Maschinen und in 20 Jahren auch noch Maschinen gebraucht, aber die Spielregeln und die Erfolgsregeln des Wettbewerbs ändern sich massiv. Sowas ist natürlich ein Thema, was nicht so einfach ist, dass im täglichen Boom, wenn alle sozusagen im boomenden Geschäft unterwegs sind, dann unterzubekommen. Und was erwartet einen da? Also in der Regel sind die Unternehmer ja alle sehr, sehr aufgeschlossen und wollen auch tatsächlich was verändern, sonst würden sie auch nicht auf uns zukommen. Hm. Die typischen Herausforderungen sind entweder, es geht den Unternehmen zu gut, ging ihnen lange zu gut und man hat einfach nicht in die Zukunft investiert, also Stichwort Ambidextrie, ja, in den Investitionen in neue Geschäftsmodelle haben nicht stattgefunden.
Stichwort was?
Organisationale Ambidextrie, also die Gleichzeitigkeit von Effizienz im Kerngeschäft, das Kerngeschäft weiter vorantreiben.
Bei der Uni-Vorlesung habe ich gefehlt. Nein, wir wollen ja auch Bildungspodcast hier machen.
Genau. Ambidextrie heißt lateinische Beidhändigkeit oder beide rechts, ja, direkt übersetzt. Mhm. Und geht darum, einerseits das Kerngeschäft effizient zu machen und gleichzeitig was Neues aufzubauen. Und diese beiden Logiken, also Exploration und Innovation, die widersprechen sich natürlich teilweise. Und es ist immer die Frage, wie kriege ich sowas in einem Unternehmen organisatorisch geregelt? Und das ist eigentlich das ganze Thema, mit dem sich organisationale Ambidextrie beschäftigt.
Ich wollte dann noch mal kurz einhaken, weil wir die Frage war ja auch in Richtung, wie weit die Unternehmen auf umgekrempelt werden müssen. Wir hatten ja häufig auch schon IoT ein Thema bei uns und dann die Erkenntnis, häufig, aber meistens war das immer das Thema, dass dann die Produkte nicht mehr das sind, was sie vorher waren. Es ist eine völlige Umwandlung des Geschäftsprozesses, des Geschäftsmodells auch stellen, weil es ist nicht mehr die Maschine verkauft wird, sondern der Service drumherum oder völlig anders gedacht werden muss. Und ist da die Bereitschaft, also was erkennst du da? Das meinte ich damit, müssen ja die Unternehmen nicht völlig auf den Kopf gestellt werden, was das Denken auch betrifft?
Ja, absolut. Und da ist vielleicht Corona eine ganz gute Zeit, weil, wie gesagt, vorher ging es vielen einfach sehr, sehr gut. Und irgendwas zu verändern, wenn es einmal eigentlich gut geht, das weiß man von sich selbst.
Ja, ja, klar.
Das ist immer sehr, sehr schwer. Von daher kann Corona aus meiner Sicht da ein sehr, sehr guter Katalysator sein. Und tatsächlich ist es ja so, gerade wenn wir jetzt mal beim Maschinenbau bleiben, schon wenn man sich die Jahre 2015 bis 2019 anschaut, Gesamtwirtschaft irgendwie um 14% gewachsen, Maschinenbau nur um 5%. Ne? Und 2018 auf 2019 ist er sogar in Deutschland geschrumpft, obwohl der Weltmarkt gewachsen ist. Und da sieht man ja schon, da gibt es auch strukturelle Veränderungen, die an dieser deutschen Vorzeigebranche eben nicht vorbeigehen. Und da, aus meiner Sicht, kann eigentlich da nur Digitalisierung der Schlüssel sein. Und man sieht auch, dass diese Geschäftsmodelle wie Product as a Service, die du genannt hattest, ne? Dass man also quasi kein Produkt mehr verkauft, sondern tatsächlich das Produktionsergebnis gewissermaßen, dass die also gerade in Subbranchen im Maschinenbau gerade da Fuß fassen, wo Unternehmen eben schon lange in sehr, sehr harten Wettbewerb sind. Mhm. Weil ich kann halt irgendwie heutzutage mit physischen Verbesserungen meiner Maschine mich nicht mehr so wirklich gegen den asiatischen Wettbewerb, also insbesondere aus China, durchsetzen an vielen Stellen. Und ja, was bleibt da? Eigentlich nur die neue Möglichkeit, entweder über Geschäftsmodelle oder eben über digitale Services mich zu differenzieren. Mhm. Und die Bereitschaft steigt auf jeden Fall. Und jetzt ist auch mal bei vielen ein bisschen mehr Zeit, aber eben weniger Geld da. Mhm.
Hast du mal so ein konkretes Beispiel, an dem ihr arbeitet oder gearbeitet habt? Ich weiß nicht, ob du da was verraten darfst, wo man zeigt, okay, das war der Ausgangsstand und nach so und so vielen Monaten sind wir, oder das ist die Zielsetzung.
Mhm. Um mal konkrete Projektbeispiele oder Typen sich anzuschauen, also das, was wir jetzt hier anschauen, da geht es ja wirklich um Geschäftsmodellinnovation. Das ist, wenn man sich mal so die digitalen Werthebel, also quasi wie kann man Wert schaffen durch Digitalisierung anschaut, ist die Geschäftsmodellinnovation sicher die Königsklasse und die auch am längsten dauert. Also sowas dauert ja viele Jahre. Wenn man sich jetzt anguckt, zum Beispiel gibt ja in Deutschland einige sehr, sehr populäre Beispiele wie Käser, Kompressorenhersteller, der eben jetzt Air as a Service verkauft und früher eben die Kompressoren hingestellt hat. Der ist schon seit Jahren in aller Munde als das große Beispiel für Produkte als Service anzubieten. Und selbst da ist dieser Anteil von dieses also Service-Geschäftsmodells auch noch nicht so, dass er das klassische Geschäft jetzt komplett in den Schatten stellen würde. Das heißt, es sind Dinge, Prozesse, die sehr, sehr lange dauern. Wenn ich jetzt in unsere Projekte uns anschaue, wir gehen häufig auch gerade zu Projektbeginn erstmal hin und schauen uns an, was sind denn eigentlich wirklich die kurzfristig wirksamen Werthebel, weil über Innovationen kann man trefflich ja reden und dann kann man ganz viel bunte Dinge machen. Aber wichtig ist doch, dass man auch schnell in die Wirksamkeit kommt. Und was man häufig sieht, was in der gesamten Wertschöpfungskette noch gar nicht erschlossen ist, sind da die ganzen Prozesseffizienzpotenziale. Also sich wirklich mal systematisch anzuschauen, in allen Prozessen in der Wertschöpfungskette, ja, welche Digitalisierungsmaßnahmen gibt es denn da? Wie lange dauert es typischerweise, bis ist, die sich amortisieren und was ist da so der EBIT-Effekt. Und da sind in der Regel die meisten Unternehmen eben noch ganz am Anfang. Also wenn man im Mittelstand schaut, Robotic Process Automation, also die Automatisierung und von administrativen Prozessen, also ohne Roboter, auch wenn das im Wort steckt, ist im Mittelstand ja bisher noch gar nicht angekommen, obwohl es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, da sehr, sehr schnell sehr, sehr großen Wert zu schaffen.
Ja, sprechen wir da auch über Prozessmanagement dann in dem Sinne, wie Celonis zum Beispiel macht, also automatisieren?
Genau.
Okay. Du warst auch mal hast du uns im Vorgespräch gesagt, Trumpf auch mal so ein Projekt? Da denkt man eigentlich, Trumpf, oh, das sind doch schon mal, die sind doch schon so weit voran, aber offenbar nicht, oder?
Trumpf ist für mich ein großartiges Beispiel in Deutschland, weil die sehr, sehr visionär, auch schon vor vielen Jahren gesagt haben, Mensch, IoT-Plattform, großes Thema, ja, haben damals Axum ins Leben gerufen und dreistelligen Headcount da reingesetzt und tolle Dinge vorangetrieben und wir haben da als IT-Dienstleister unterstützt. Es ist natürlich, wenn man sagt, wir haben einen riesigen Maschinenbauer, der jetzt seine ganzen Maschinen vernetzen möchte und eigentlich noch eine Plattform bauen, die plötzlich die gesamte Wertschöpfungskette in der Metallindustrie und vielleicht darüber hinaus vernetzt. Da brauchen wir natürlich ein paar Leute und die gibt es ja auch nicht an jeder Ecke. Ja.
Wie viel Innovation steckt denn dann in diesen Themen? Ist das einfach nur eine Weiterentwicklung des Geschäftsmodells oder muss man wirklich neue Geschäftsmodelle schaffen? Weil man erfindet ja am Ende nicht unbedingt dieses Product as a Service oder andersrum, egal. Wir wissen, was wir meinen. Ja, genau. Das kennen wir ja jetzt, das ist ja jetzt dann quasi nicht neu, auch wenn es noch nicht viele haben. Also wie viel Innovation braucht es oder geht es eher darum, sich, sage ich mal, zu adaptieren und einfach anzupassen?
Ich glaube, im Kern geht es um ganz was anderes und zwar um die Umstellung von einer Ingenieurs- und produktorientierten, nennen wir es mal Mindset in Deutschland, hin zu einem komplett gnadenlos kundenzentrierten Mindset. Und da ist mir ganz egal, ob ich jetzt die tollste Maschine habe, die folgende Leistungsdaten hat oder solche Dinge, ja, die in Deutschland, wo wir drauf stolz sind und so, wie wir eben ticken. Und das ist, glaube ich, auch das Schwierigste an der Umstellung, sondern wirklich mit Methoden wie Design Thinking und ähnlichen modernen Dingen und kleinen Prototypen, schnelle Entwicklung, nah am Kunden zu gucken, was braucht er denn jetzt? Und vielleicht braucht er gar nicht das neue Geschäftsmodell und da muss nicht groß Innovation draufstehen. Manchmal sind es ja die kleinen Dinge.
Also ergebnisorientiert.
Bei Trumpf war es ja zum Beispiel auch so. Die haben ihre Lasermaschinen, die sind super schnell und drehen die sich in alle Richtungen und machen wilde Dinge. Und da kann man natürlich jetzt auch noch technisch weiter rumbasteln. Aber wenn man feststellt, hoppala, der Kunde verliert eigentlich vor und nach dem Prozessschritt, wo diese Maschine eingesetzt wird, eigentlich irre Zeit, weil da ist eben alles noch manuell und da gibt es eben keine Kopplung. Da kann man drauf, wir müssen eigentlich eine Vernetzung der gesamten Produktionsarchitektur machen. Und das sind eigentlich die Dinge, da kommt man aber wirklich nur drauf, wenn man sich in die Schuhe des Kunden begibt und schaut, wo drückt denn da wirklich der Schuh?
Wie viel Technik ist dann dabei? Also auch Verständnis für die Technik und auch sogar sich einbringen. Wir hatten ja auch schon IoT-Spezialisten hier, da ging es dann darum, eine Maschine dann zu ermitteln, wo da was kaputt ist. Dann wurde mit Geräuschen gearbeitet. Dann habe ich gesagt, die Maschine hört sich, wenn sie super läuft, so an. Und arbeitet ihr auch an sowas? Habt ihr selbst Techniker auch? Oder ist das dann, überlasst ihr das den Firmen? Ihr stoßt das Denken an, das Neue, und die Lösung dafür müssen sie selber suchen? Oder?
Also bei Strukturmanagement-Partner beraten wir. Was natürlich in diesem Umfeld ganz, ganz wichtig ist, dass man zu den Themen, zu denen man berät, auch Partner hat, wo man relativ schnell dann auch zu umsetzbaren Lösungen kommt. Ja. Aber wir sind Beratungsunternehmen, sind jetzt gerade beim Manager-Magazin und in der Umfrage von Professor Fink, der das jedes Jahr macht, bei den deutschen Beratungen als die beste Beratung in Deutschland im Mittelstand ausgezeichnet
das
worden.
Das war der Werbeblock.
Digitale Transformation oder allgemein?
Allgemein, wir kommen aus dem Turnaround, also eigentlich aus kritischen Umbruchssituationen. Mhm. Das ist der Schwerpunkt und das ist auch ein wesentlicher Aspekt im Digitalen, also wenn wir jetzt den digitalen Wandel uns anschauen, dann ist es ja faktisch ein Umbruch, der jetzt typischerweise nicht über Nacht stattfindet, aber trotzdem muss man es irgendwie wirksam machen und das ist ja, viele Berater lassen irgendwie PowerPoint da, dann sagen alle super und diese Wirksamkeit, wenn sie kritische Umbruchssituationen haben, wie ein Turnaround, dann muss sowas halt tatsächlich wirksam sein und auch ein Ergebnis relativ schnell liefern und diese Kombination aus Digitalkompetenz und Wirksamkeit ist, glaube ich, wo noch großer Bedarf ist in Deutschland.
Ja. Wie ist denn Deutschland da? Oder wo steht Deutschland da im Vergleich vielleicht mal zu anderen europäischen Ländern? Wir gucken ja mal gerne nach in die USA oder nach China, aber wenn man erstmal in Europa bleibt, wie gut sind wir da? Sind wir da vorne?
Sehr pauschale Frage. In manchen Ländern, wenn man sich zum Beispiel Consumer-Trends, also jetzt zum Beispiel im E-Commerce, da würde man jetzt eher in die nordischen Länder, auch UK und Skandinavien schauen. Maschinenbau sind wir nun mal in Deutschland eine der großen Nationen. Da brauchen wir in Europa gar nicht so weit schauen. Also ich glaube, es ist sehr, sehr differenziert und ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwie nicht Deutschland versus andere europäische Länder zu schauen, sondern solche Dinge wie Gaia-X, die sicherlich bei euch auch schon diskutiert wurden, sind jetzt aus meiner Sicht jetzt genau die richtigen Schritte, um in ganz Europa die Kräfte zu bündeln und dieses Thema Datensouveränität und wie können wir denn in Europa auch mal was in dieser Richtung auf die Beine stellen, zu schaffen. Und gerade wenn wir jetzt Maschinenbau einfach was ein schönes Beispiel ist, Mittelstand bleiben. China ist ja nur auch nicht so, dass sie irgendwie keine Ahnung von Digitalisierung hätten. Also die haben jetzt irgendwie mittlerweile produzieren die Maschinen im Wert der Firma so groß ist wie das, was wir in Deutschland ausstoßen. Und sind ja auch bei Dingen wie künstliche Intelligenz und ähnlichen Dingen einfach wahnsinnig weit vorne. Also das ist eigentlich der große Wettbewerb. Die meisten schauen ja nach Amerika, sagen, die haben super Google und Facebook, ja. Aber gerade für unsere deutschen Kernindustrie, Maschinenbau, ist China der große Wettbewerber.
Ja. Ist denn dann der Staat als Vorantreiber dann so geeignet? Gaia-X musste ja jetzt in Anführungsstrichen erstmal durch Frankreich und Deutschland vorangebracht werden. Schade eigentlich, warum macht das nicht eine Telekom? Oder was denkst du, woran liegt das, dass wir da nicht wirklich aus der Wirtschaft heraus sowas initiieren?
Also wenn man sich anschaut, wie, also ihr hattet das ja auch schon in eurem Podcast, die Geschichte von sozusagen der amerikanischen Digitalinnovation und auch in China. Ich meine, da sind die Dinge tatsächlich staatlich gelenkt, im ganz, ganz großen Umfang. Und ja, in Europa mit demokratischen Prozessen und vielen, vielen Instanzen ist das was einfach ein bisschen länger dauert.
Das dauert halt, ja.
Aber Vielfalt kann ja auch eine Chance sein. Und von da
aber wir haben ja auch große Unternehmen, wie Telekom, SAP, ja, die jetzt mit viel Know-how eine App hervorgebracht haben. Ja. Die hätten ja auch eine Cloud hervorbringen können. Die wäre ein bisschen teurer geworden, aber am Ende des Tages.
Ja, absolut. Absolut. Das ist wieder dieses Thema der Ambidextrie. Mache ich nur, gucke ich auf mein Kerngeschäft hauptsächlich oder schaffe ich es auch nebenbei? Und da passiert ja in den letzten Jahren sehr viel, auch in Deutschland. Da schaffe ich es auch zu gucken, okay, was gibt es denn an ganz neuen Geschäftsfeldern und die dann auch tatsächlich schlagkräftig zu besetzen.
Ne? Oder anders gefragt, ist der Mittelstand nicht in der Lage, die sind ja groß und haben, also bis vor Corona doch waren stark und finanzstark, hätte man sich doch auch im Mittelstand zusammentun können und sagen, hey, wir brauchen das jetzt, wir gehen das jetzt an und machen das. Wie man einen Verband gründen, können wir auch eine Cloud initiieren. Warum ist das nicht passiert? Also das frage ich mich dann manchmal, warum da nicht mehr kommt aus den Geschäften heraus.
Also Initiativen, hier gibt es ja da sehr viele. Also wenn wir jetzt mal die Industrie uns anschauen in Deutschland, gibt es ja die Plattformindustrie 4.0 zum Beispiel vom Bundeswirtschaftsministerium und ganz vielen Verbänden und wo auch all die großen deutschen Industrieunternehmen, also ich bin da zum Beispiel auch drin, in der Arbeitsgruppe zu digitalen Geschäftsmodellen engagiert sind und da passiert auch sehr viel. Und auch wenn man sich anschaut auf Einzelunternehmen, wenn wir jetzt mal den Mittelstand angucken, gibt es zum Beispiel eine Adamos, weiß nicht, ob ihr die kennt, also Kooperation von der Software AG mit ganz vielen großen Maschinenbauern, die sagen, wir bauen jetzt eine eigene IoT-Plattform für uns und haben mittlerweile, glaube ich, 20 Kooperationspartner. Was natürlich dann, man sich überlegen muss, einfach wenn man gegen amerikanische Giganten in dieser Größenordnung unterwegs ist, ja, kann es ein Konsortium von ein paar Mittelständlern, wie schnell und wie erfolgreich kann man da sein? Wir hatten es vorhin schon, man braucht einfach doch viel Geld, weil solche die Besetzung eben von Märkten, von den großen Zukunftsmärkten, wenn da amerikanische Venture Capital Fonds oder chinesisch unterstützte große Konzerne unterwegs sind, wenn man da jetzt mal 100 Millionen oder 50 Millionen investiert, tut man sich da ein bisschen schwer, da den Weltmarkt zu besetzen. Ne?
Ja, und vielleicht geht es auch manchmal auch einfach ums Machen. Ich habe, das hat jetzt, weiß nicht, passt so halb dazu, heute gesehen, in China gibt es jetzt Homeoffice für Baggerfahrer, weil die dann via 5G ihren Bagger auf der Baustelle irgendwie steuern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier so einfach geht, weil dann viel zu viel Angst, dass das Teil irgendwie trotzdem durchdreht oder so.
Alleine baggert.
Ja, alleine baggert, daneben baggert, so, jemanden wegbaggert.
Baggerfahrer eingeschlafen
ist. Ja.
Machen ist, wie wollen, nur krasser. Ne?
Das ist, ja, aber das ist ja so, man macht halt so. Und das ist das so ein Mentalitätsding auch? Oder du guckst mich jetzt zweifelnd an?
Naja, ich weiß nicht, ob dir das gefallen würde, wenn ja jeder irgendwas machen dürfte, einfach einen Bagger fernsteuern. Ach, ich mach das einfach mal. Da würde der Nachbar sagen, hast du nicht alle.
Ja, Corona-mäßig wäre das super gewesen.
Ja, genau.
So, Thema Fehlerkultur.
Ja. Aber IoT ist so ein gutes Stichwort, dieses, was du sagst, diese Projekte, die es gibt. Mhm. Also unseres Wissens, was wir hier so erfahren haben, ist gerade IoT eben noch nicht so stark besetzt. Also nicht, was diese Industrie betrifft, diese Maschinenbaubranche und so weiter. Da sagt uns jeder, da ist noch eine Chance. Und das müsste doch dann viel größer und dann müsste da das Geld da sein, um das voranzutreiben, weil da haben die Chinesen, so was ich gehört habe, zumindest noch nicht den Vorsprung, den man haben müsste. Also dass wir sagen können, da steckt man den Kopf in den Sand und hören auf damit.
Nee, das sowieso nicht, auf jeden Fall. Absolut. Und deswegen hat ja auch Siemens zum Beispiel Mainz 4 mit sehr viel Aufwand ins Leben gerufen und investieren da auch sehr, sehr viel Geld rein. Also versuchen da jetzt die Fehler nicht zu machen, die General Electric mit Predix gemacht hat. Die haben da auch jedes Jahr 1 Milliarde reingesteckt und sind da jetzt sagen wir mal so semi-erfolgreich mit, ne? Relativ viele Probleme und Siemens versucht das natürlich jetzt gerade besser zu machen. Also ist nicht so, dass man jetzt da nicht dran wäre. Muss man eben gucken, wenn wir über den Mittelstand reden, dann reden wir über deutlich kleinere Budgets und zum Beispiel Trumpf hat ja auch diese IoT-Plattform, die ich sehr visionär fand, den Ansatz mit Axum, jetzt kürzlich verkauft und auch gesagt, naja, Mensch, in diesem Plattformgeschäft global mitzuspielen, das ist zum Beispiel für den Mittelständler einfach 2 Hausnummern zu groß, ja? Weil da muss man jedes Jahr wahnsinnig viel Geld rein investieren.
Kommen wir wieder zum Geld.
Sind wir wieder beim Geld.
Ja, ja, also das ist so der Knackpunkt.
Das haben die Amerikaner von Hause aus auch nicht. Also ja, eben. Auch die müssen sich irgendwo...
Also nochmal die Frage, wo nehmen wir jetzt das Geld her?
Ja, das Thema Risikokapital hattet ihr in eurem Podcast ja auch schon ein paar Mal.
Ja.
Das ist sicherlich ein ganz, 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 ganz wesentlicher. Hat der Bund ja auch vor einigen Jahren schon gesagt, Mensch, wir haben zwar einen Hightech-Gründerfonds, der macht sozusagen in diesem ganz Frühphasenbereich eine ganze Menge. Dann hat man ja Coparion, die ja auch hier ums Eck setzen, gegründet und tut ja auch in den späteren Phasen was. Aber wenn man sich natürlich anschaut, welche Dimensionen da an Geld eben in innovative Startups fließen, dann gibt es einfach trotzdem noch große Unterschiede einfach zwischen Deutschland und...
Aber müsste man mit dem, was man verdient oder an Gewinn macht, vielleicht auch anders umgehen? Also ich sag mal so, wie so ein Jeff Bezos das gemacht hat, erstmal alles wieder reinstecken und das vielleicht auch bei einem Unternehmen, das schon ein paar Jährchen älter ist und so ein Traditionsunternehmen, das dann, wenn das von mir aus noch familiengeführt ist, dass man die mehr in die Pflicht nehmen müsste oder ins Gewissen reden müsste, dass die mehr selber investieren. Ich meine, dass das nicht die Dimensionen sind, mag ja sein, aber daraus kann sich ja was entwickeln.
Mhm. Definitiv, da sind wir bei diesem Buzzword momentan der Resilienz, ja, wovon alle sprechen. Was jetzt
das wird heute ein Fachwörter-Podcast. Erzähl weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Bis Z ist noch ein bisschen. Ne? Nein. Resilienz und im Endeffekt geht es ja darum, ne? bin ich finanziell stabil, kann ich auch größere Schocks wie jetzt Corona oder eben größere Umbrüche wie Digitalisierung aushalten und das ist tatsächlich eine Frage einfach der Ausschüttungspolitik, der Finanzierungspolitik, verschulde ich mich eben sehr, sehr stark und habe dann relativ wenig Spielraum, wenn es dann mal ein bisschen holpert, trägt es mich dann gleich aus der Kurve und das sind tatsächlich Dinge, die in anderen Ländern einfach besser laufen, weil man einfach eine deutlich längere Perspektive hat und dieses Thema kurzfristige Profitabilität nicht so im Fokus steht.
Also brauchen wir, wenn ich das richtig verstehe, einen Risikofonds für auch 80 Jahre alte Mittelstandsunternehmen. Ja, normalerweise Risikofonds ja eher in junge Startups investiert, ja, die wahrscheinlich nicht älter als 23 sein dürfen, die Gründer meine ich. Aber oder so, ne? So nach dem Motto, weiß nicht, ist da nicht genug Geld dann für den Mittelstand da?
Ich glaube für einen Fonds, da bin ich jetzt aber nicht der Fonds-Experte, ne? Für einen Fonds ist es schwierig, der will schließlich irgendwo nachher einen Exit machen und braucht einen klaren Case. Also da würde ich nicht sagen, lieber Mittelständler, hast du ein paar Euro und dann bringen wir bitte ein neues Produkt raus. das denke ich nicht. Im Endeffekt ist es ja eine Frage des unternehmerischen Muts einfach und des Mindsets und der Fehlerkultur, die wir halt haben. Und die Orientierung, die wir in Deutschland haben, insbesondere also diese sehr stark Controlling-Orientierung, zu sagen, okay, die Sachen müssen sich in 2 Jahren rechnen, ja. Damit kriege ich eben nicht die großen Innovationen für in 10 Jahren oder in 15 Jahren auf die Straße. Und ja, da sind wir sicherlich mit Wirtschaftlichkeitsrechnungen von den letzten Jahrzehnten unterwegs mit Fragen, die Zukunft betreffen.
Aber gibt es denn da, also gibt es nur entweder oder gibt es da auch einen Mittelweg? Oder muss man immer aufs Ganze gehen?
Ja, bei der Frage kann man nur sagen.
Kommt drauf an.
Also das Beispiel hatten wir ja schon. Also wenn wir uns einfach die VUCA-Welt anschauen und sagen, okay, alles entwickelt sich wahnsinnig schnell und alles ist komplex und man kann es nicht genau vorhersehen, dann ist eigentlich die sinnvollste Wette auf die Zukunft, wenn ich neue Geschäftsmodelle mir überlege, ist einfach ein großes Portfolio.
Ja.
Und ein großes Portfolio, in dem ich sehr, sehr schnell aussiebe und feststelle, was nicht funktioniert. Ne? Also sehr schnell fail early, ne? Und fail fast, um schnell zu sagen, okay, von den 100 Ideen machen wir jetzt die 20 weiter und die treibt man weiter und davon sortiert man auch wieder aus. Und ja, das ist von daher ist das dann tatsächlich schon ein großer Ansatz. Lass uns mal eine App entwickeln, ist sicherlich jetzt nicht die große Investition in die Zukunft.
Ne? Mhm. Du sprachst auch mal von dem Begriff des Innovationstheaters. Ja. Das hatten wir so ähnlich, glaube ich, hier mal das Thema. Ist der Begriff ranzig geworden? Also hängt das, ist das so ein bisschen überstrapaziert? Siehst du das auch so?
Weiß nicht, ob das Innovationstheater überstrapaziert
ist. Nein, der Begriff der Innovation, aber das wird ja immer schnell im Mund. Wir müssen innovativer werden und dann machen wir mal eine Arbeitsgruppe.
Und ja, dann ich nenne es auch gerne digitales Durchwursteln. Ne? Das ist irgendwie, irgendwie brauchen wir Digitalisierung, habe ich irgendwie einen Auftrag vom Board bekommen. Lass uns da mal was machen, wir machen mal was mit Startups.
Das ist irgendwie wir werden cool. Jetzt digital.
Machen wir ein paar tolle Fotos und vielleicht noch ein Hackathon, das habe ich auch gehört. Ja? Das ist auch super.
Und dann ein paar schöne Runde. Kicker und Sofas.
Genau. Ist also aus meiner Sicht eben tatsächlich das Thema, dass sehr viel PR-trächtige Dinge passieren, die irgendwie mal kurzfristig ganz schön klingen. Aber ja, Transformation ist immer ein Wort, was sehr, sehr grundlegend ist. Und das sagt es, glaube ich, schon. Tatsächlich diesen tiefgreifenden Wandel, dann auch wirklich neue Ideen ins Unternehmen reinzubringen, sich auch selbst zu kannibalisieren, wie es Steve Jobs schon empfohlen hat. Das sind ja die Dinge, an denen es dann wirklich scheitert, wenn es dann wirklich wehtut. Ne? Mhm. Und Resilienz, um immer noch mal bei diesem beim Buchstaben R in unserem
Resilienz.
Resilienz sagt ja eigentlich, nimm die Schmerzen, wenn sie halt noch klein sind und nicht, wenn sie erst groß sind und genau, mach's lieber heute als morgen.
Aber da, also das ist ja schon fast eine schöne Klammer, wären wir ja schon wieder bei Corona, weil man hat jetzt Schmerzen, ob man wollte oder nicht oder was falsch gemacht hat oder nicht. Wie kriegt man es denn jetzt hin, dass die Leute das wirklich dann nutzen, weil wir hatten eben schon auch gesagt, ich meine, das Geld wird jetzt vielleicht für andere, dass man überhaupt das Unternehmen rettet, verwendet, dann werden wir total zurückgeworfen, wenn ich mir das so überlege. Die Krise als Chance?
Also aus einer Unternehmenssicht, also wir unterscheiden so eigentlich drei Situationen von Unternehmen. Die einen, die sind jetzt absolut im Notfallmodus, müssen irgendwie kämpfen und überleben. Und wenn ich da jetzt aus einer Digitalisierungsperspektive schaue, da kann ich natürlich nur ganz, ganz kurzfristig wirksame Dinge machen aus dem Werkzeugkasten. Also wenn ich vielleicht irgendwie Stühle herstelle oder irgendwelche Dinge, die sich direkt an die Leute verkaufen lassen, dann kann ich es geräuschlos über irgendwelche großen Plattformen schnell verkaufen, um schnell Liquidität zu bekommen, weil da geht es nur um Liquidität. Da gibt es die zwar jetzt durch Corona betroffen sind und auch wachgerüttelt und sagen, okay, jetzt müssen wir uns wirklich restrukturieren und mal grundlegendere Dinge angehen. Da kann man schon deutlich mehr machen. Da kann man eben in all diese Effizienzthemen, die wir schon angeschaut haben, mal systematisch reingucken. Okay, wo können wir denn unsere Value Chain effizienter machen durch den Einsatz digitaler Technologien?
Schon mal V. Value
Chain. Schon fortgeschritten. wie können wir vielleicht Online-Vertrieb aufsetzen? Dann solche Dinge, ja, die relativ schnell wirken, aber auch tatsächlich sich relativ bald amortisieren. Und dann gibt es den dritten Typ von Unternehmen, die tatsächlich jetzt in Branchen sind, beispielsweise Pharma-Maschinenbau, ja, also Maschinenbau, aber in einem Bereich, der jetzt nicht so stark getroffen ist. Oder viele andere Branchen, die jetzt tatsächlich durch Corona Auftrieb haben, wo man tatsächlich jetzt sagen kann, Mensch, wir können jetzt eigentlich einen Vorsprung uns erarbeiten, digital, der vor Corona gar nicht möglich gewesen wäre, weil unsere Mitbewerber waren ähnlich stark und jetzt sind die aber vielleicht getroffen. Das heißt, die können sich jetzt neue Teams zusammenkaufen, Technologien, Startups und viele Dinge tun, die sich tatsächlich weiter voranbringen, als man es vor einem halben Jahr noch gedacht hätte.
Ja, genau. Wird sich jetzt mit Corona das Durchsetzen entweder der Stärkere gewinnt, also vielleicht der das meiste Geld zurückgelegt hat und noch zulegen kann, oder der am weitesten war in der Transformation schon, also der einen Vorsprung hatte und kann den jetzt noch ausbauen? Also wo siehst du da jetzt den Vorteil?
Also wer am weitesten war, also praktisch ist ja Corona ist jetzt irgendwie ein großer Big Bang, sagen wir ein Szenario von vielen möglichen, die eingetreten ist. Ob das jetzt immer geholfen hat, wenn man schon digital weit war, vielleicht hat es einem ja trotzdem das Kerngeschäft jetzt weggepustet. Ja, ja. Also ich glaube, auf diese Dimension, das auf einer Dimension zu schauen, ist schwierig. Aber im Zusammenspiel tatsächlich, wie steht man im Markt und hat man jetzt auch verstanden, sozusagen, was die Chancen und Risiken der Digitalisierung sind und dass man jetzt loslegt, und das sieht man tatsächlich bei einigen Unternehmen, und mit einem systematischen Ansatz sich guckt, was sind die Chancen, die Risiken, die Stärken und die Schwächen, die wir haben und dann loslegt, da kann man jetzt tatsächlich viel bewegen, weil viele halt noch in Paralyse sind und jetzt erstmal tatsächlich erstmal die Wunden lecken und schauen, dass sie überhaupt überleben.
Ja. Mhm. Aber wenn wir da nochmal beim Mittelstand bleiben oder auch bei Maschinenbauern, weil du dich da ja besonders gut auskennst, haben die Angst vor China?
Also viele definitiv, ja.
Ja.
Also ich glaube, China hat uns, je nach Statistik, haben die uns irgendwie vom Produktionsvolumen, was so Maschinenanlagen angeht, im Jahr 2008 oder 2009 überholt in Deutschland. Vorher waren wir größer. Jetzt haben sie viermal so viel.
2008 haben die uns schon überholt?
Was das Produktionsvolumen angeht, ja, genau. Und jetzt irgendwie gut 10 Jahre später ist es irgendwie.
Da waren die Maschinen aber noch viermal so groß von denen, meine ich, oder? Nicht? Also. Nein, Spaß beiseite. Aber wir hatten ja die von ZK Systems. die ja lange Jahre in China war und jetzt Diana IoT, Diana Riss, genau. Er hat ja auch interessante Sachen gesagt in der Richtung, was du sagst. Ne? Mhm. Die Chinesen holen massiv auf und sind quasi bis hin zu den Herrn von DIN-Norm, der sagt, die Chinesen machen bei der Normierung immer mehr Druck.
Ja, absolut. Genau, das Thema Normierung. Ich schreibe auch gerade ein Buch mit zum Thema DIN-Norm und Maschinenbau und Servitization, also Produkt, also Service, sind wir bei S. Ne?
Ja.
Genau, zurückgesprungen. Genau, das ist tatsächlich ein großes Thema, ja. Aber es ist, wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz, es ist eigentlich der industrielle Arbeitgeber Nummer 1 in Deutschland, Maschinenbau, und jetzt tatsächlich durch diese Umbrüche massiv betroffen. Und da sollte uns was einfallen, auf jeden Fall, Deutschland.
Und bald.
Genau.
Da kommen wir zur Note.
Frage, genau. Du kennst unseren Podcast, habe ich rausgehört.
Ja, klar.
Natürlich.
Bis zum Schluss gehört auch mal.
Das ist die große Frage. Nee, doch, bis zum Schluss. Genau. Aber jetzt Schulnote für digitale Transformation im Mittelstand.
Ja, sehr spezielle Frage.
Ja, wir müssen ja schon spezifisch werden, sonst ist es ja wieder zu pauschal, habe ich gelernt heute.
Genau, du hast ja den Einblick. Wie weit steht es denn nun um den Mittelstand und Digitalisierung?
Ich würde es tatsächlich sehr stark differenzieren, auch wieder an der Stelle.
Immer noch zum Pauschal.
Ja, ist einfach so. Ja. Gibt eben die Fissmanns und Trumpfs dieser Welt, die sehr, sehr visionär und mustergültig Digitalisierung vorantreiben. Und dann gibt es einfach auch wahnsinnig viele, die noch nicht so richtig wissen, wo sie anfangen sollen und wie sie anfangen sollen. Dann gibt es eben viele, die eben dieses berühmte Digitalisierungstheater machen. Mhm. Also von bis ist da alles dabei. Wenn ich so für Deutschland einfach mal eine durchschnittliche Note gebe, würde ich irgendwo zwischen 3 und 4 landen.
Aber ein paar Einzelkandidaten. In der Klasse hast du immer einen. Hast du zwei, die sehr gut sind und dann.
Meinst du einen, der den Schnitt unterzieht?
Ja. Meine Hoffnung wäre auf jeden Fall, dass ich meinen Kindern oder Enkeln nicht irgendwann erklären muss, warum wir in Deutschland Entwicklungsland sind in 20 oder 30 Jahren. Von daher sollten wir Gas geben.
Ja, dafür werden wir dann das Alphabet noch weitermachen beim nächsten Mal. Aber
bei
bis
Z
dahin
fällt uns nichts mehr ein.
Doch, kriegen wir noch hin.
Die Umlaute hätten wir noch übrig.
Ja. Jan, vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke euch.
Dankeschön.